das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir alle haben sicher immer wieder die Hoffnung, dass Reden, politisch gesprochen, dass Diplomatie helfen und Konflikte beilegen kann. Bei zwei brandgefährlichen Krisen zeigte sich auch heute, wie weit wir davon entfernt sind. Unsere Tagesthemen. Wir schauen auf die Flugzeugkatastrophe in der Ukraine. Der bizarre Streit um Opfer und Täterschaft hält an. Krieg im Gazastreifen, Tote und Verletzte nach Beschuss eines Krankenhauses und der Pleitegeier droht. Gera in Thüringen kämpft gegen Insolvenz der Stadtwerke. Schwer bewaffnete Marodeure in Tarnkleidung oder eben gleich in Räuberzivil. Sie sabotieren selbst noch die würdevolle Bergung von Toten und die freie Untersuchung des Unfallortes. Solche Bilder sind es, die aus der Ostukraine kommen und die Weltöffentlichkeit auch heute wieder zutiefst schockiert haben. Lange hatte niemand rund um den Absturzort einen genauen Überblick, wo sich wie viel der fast 200 Toten aus dem mutmaßlich abgeschossenen Flugzeug der Malaysia Airlines befanden. Putin steht zwar international immer mehr unter Druck, aber trotzdem werden mitten in Moskau, angetrieben von der staatlich kontrollierten Fernsehpropagandamaschine, Menschen als russische Freiwillige für die Ostukraine angeworben. Nach Beruhigung sieht das nicht aus. Goliniatai.
Ein kleines Stückchen Separatisten-Volksrepublik mitten in Moskau. Flugblätter, eine Spendenbox und die sogenannten Verbrechen der Kiewer Junta. Dazwischen ein junger Mann, knapp 20, Medizinstudent, der sehr bald in die Ostukraine fahren wird, als Krankenhelfer, sagt er, für die Separatisten. Wissen Sie, meine Eltern sind alte Kommunisten, die haben diese kommunistischen Ideale. Sie sagen, es ist richtig, dass ich dahin fahre und helfe. Viele spenden. Wir sind Russen, wir sind Brüder, sagen sie. Und das abgeschossene Flugzeug? Eine amerikanische Verschwörung, raunen sie. Jetzt sieht man, dass Amerika den Krieg braucht. Es ist doch klar, dass wir jetzt in einen Krieg reingezogen werden. Wir machen uns wirklich Sorgen. Die Amerikaner werden uns jetzt beschuldigen. Sie sind im Vorteil. Und die Toten? Die menschliche Tragödie? Bei kaum einer Umfrage dieser Tage in Moskau werden sie erwähnt. 282 Leichen, aufgereiht in drei Waggons. Die OSZE und niederländische Spezialisten mussten sie heute inspizieren, konnten das aber weniger gründlich als erhofft. Inzwischen ist der Zug aufgebrochen nach Charkiw. Dort hat die ukrainische Regierung ein Krisenzentrum eingerichtet. Was geschah mit Flug MH17? Erstmals präsentiert Russlands Generalstab dazu eigene Erkenntnisse, gar auf Englisch, was selten ist in Russland. In einer Szenerie, die Glaubwürdigkeit und Präzision vermitteln soll. Raketen an die Separatisten? Zu keinem Zeitpunkt habe man die geliefert, auch keine anderen Waffen oder Militärtechnik. Nach unseren Untersuchungen hatte am Tag des Absturzes die Flugabwehr der Ukraine in der Nähe von Donetsk 4 Flugabwehrraketen vom Typ Buk stationiert. Angespannt und müde sieht Präsident Putin aus, als er versichert, dass er alles tun werde, um die Arbeit der internationalen Experten an der Absturzstelle sicherzustellen. Es tut uns leid. Es ist unsere Schuld. Vor der niederländischen Botschaft in Moskau haben sie Blumen und Briefe niedergelegt. Wer hierher kommt und gedenkt, der gehört zu einer Minderheit. Aber es gibt sie. Ich denke, wir alle, unsere ganze Gesellschaft, sind schuld an dem Verlust der 300 Leben, weil wir unfähig waren, den Entscheidungsträgern etwas entgegenzuhalten, also denen, die das hätten verhindern können. Ich glaube, festliche Veranstaltungen wie eine Fußball-WM in Russland sollten abgesagt werden. Man sagt, Sport sei außerhalb der Politik, trotzdem. Der politische Apparat, die Medien, sie haben die Mehrheit fest im Griff. Zweifel unerwünscht.
Demian von Osten steht jetzt für uns in der Stadt Charkiw im Osten der Ukraine. Nach all dem würdelosen Gezerre, Demian von Osten, weiß man denn schon, ob der Zug mit den Leichen, den Toten inzwischen in Charkiw angekommen, in Charkiw angekommen ist und was mit ihm dann geschieht?
Wir rechnen damit, dass der Zug im Laufe der Nacht hier in Charkiw eintreffen wird. Er war vor etwa 4 Stunden in Torres losgefahren. Das ist dieser kleine Bahnhof in der Nähe der Absturzstelle, an dem die Leichen verladen wurden, in diesen Kühlwaggons untergebracht wurden. Und dann gab es noch die kleine Unsicherheit, dass er über die Millionenstadt Donetsk fahren sollte. Das ist die umkämpfte Rebellenhochburg, wo vor allen Dingen es heute heftige Gefechte in der Nähe des Bahnhofs gegeben hat. Es ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass der Zug mittlerweile weiter unterwegs ist, hier nach Charkiw. Und auch der ukrainische Präsident hat noch einmal versichert, dass das Militär, da wo es es kann, alles tun wird, dass der Zug sicher hier ankommt. Hier in Charkiw sollen die Leichen dann angemessen untergebracht werden. Es sind extra Särge eingeflogen worden aus den Niederlanden. Es sind Spezialisten hier, Experten, die Leichen hier schon untersuchen werden. Und die ukrainische Regierung hat durchgesetzt, dass hier in Charkiw das Zentrum für die Untersuchungen sein wird. Und so sind seit heute viele Experten hier, die eine Art Ferndiagnose durchführen. Das heißt, sie schauen sich Fotos von der Absturzstelle an und versuchen, die möglichst im Detail mit allen Einzelheiten zu analysieren. Und sie lassen auch zum Teil große Panoramafotos erstellen, um einen Überblick über den Absturzort zu bekommen, der von hier in Charkiw 300 Kilometer entfernt ist.
Vielen Dank, Demian von Osten nach Charkiw. Und wir schalten gleich weiter zu Golene Atay nach Moskau. Golene, die einzelnen Figuren, die wir auch in den letzten Tagen dort unten in der Ostukraine gesehen haben, finstere Figuren unter diesen Separatisten, kommen sie nicht direkt auch aus der russischen Gesellschaft?
Es sind zweifelsohne Ukrainer dabei, Ukrainer, die sozusagen die Verlierer des alten Systems sind. Es gibt sehr viele Leute aus den ukrainischen Sicherheitsdiensten. Es ist aber auch so, dass viele Russen mitmischen, Russen, die das Abenteuer suchen, viele, die aus dem linken Spektrum kommen, wie wir gerade eben im Beitrag gesehen haben, aber auch Nationalisten und Russen, die eindeutig auch der Nazi-Szene zuzuordnen sind, aber dann auch Gestalten, wie der selbsternannte Verteidigungsminister der Volksrepublik Donetsk, Igor Strelkov, dem ja nachgesagt wird, er habe Verbindungen zum russischen Militärgeheimdienst. Also jemand, der historische Militärspiele nachspielt und einen Hang zum heiligen Russland hat. Wir haben gestern einen engen Vertrauten von Igor Strelkov hier im Studio gehabt und haben ihn lange interviewt. Und interessant waren die bizarren Verschwörungstheorien, die wir da gehört haben, dass das also alles ein amerikanischer Plan sei, dieser Absturz der Militärmaschine, und dass eben Igor Strelkov eigentlich die Stimme Russlands sei, also jemand, der sich erhoben hätte, mit einer Kalaschnikow gegen eine ganze Armee vorgegangen wäre. Und implizit haben wir eine Drohung in diesem Interview rausgehört, nämlich, dass wenn Russland Strelkov fallen lassen würde, dann würde er zurückkehren und würde für den Kreml, für das politische System hier unbequem werden, denn er würde nicht nur die Ukraine vom amerikanischen Einfluss säubern wollen, sondern auch Russland und die russischen Eliten.
Golene, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Russland hat vor etwa einer halben Stunde einer Resolution im Weltsicherheitsrat zugestimmt, die eine unabhängige Untersuchung des mutmaßlichen Abschusses der Passagiermaschine fordert. Ist das nun ein Anzeichen, dass Putin seine Taktik ändert, oder ist es wieder nur ein kleines Zugeständnis, aber keine grundsätzliche Änderung?
Nein, Putin hat ja genau das heute gefordert, eine internationale Untersuchung. Also ich habe jetzt in den vergangenen 3-4 Tagen überhaupt nicht festgestellt, dass es hier in eine völlig andere Richtung geht und Putin seine Taktik ändert. Im Gegenteil, wir haben heute gesehen, das russische Verteidigungsministerium hat Beweise produziert. Und nach der russischen Logik liegt Russland eigentlich jetzt vor Amerika, denn wir warten immer noch auf die amerikanischen Satellitenbilder. Wir haben immer wieder beobachten können, Präsident Putin reagiert auf Druck, nur mit Gegendruck. Ich denke, im Moment wird ganz die alte Strategie gefahren hier.
Vielen Dank, Golene Atay, für diese Einschätzungen aus Moskau. Es ist also, wir haben es gesehen, eine brandgefährliche, offene oder verdeckte russische Politik, die diese Krise in der Ukraine antreibt. Die zweite gefährliche Krise, sie spielt im Nahen Osten. Die Auseinandersetzung zwischen den bewaffneten radikalen Palästinensergruppen und der israelischen Armee fordert einen immer höheren Blutzoll, vor allem von den Zivilisten im Gazastreifen. Mehr als 500 sind dort bis jetzt umgekommen und 27 Israelis, die meisten von ihnen Soldaten. Heute wurde auch das Al-Aqsa-Krankenhaus im Gazastreifen von israelischen Granaten getroffen. 4 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Aber auch die Hamas gibt militärisch nicht nach und verschanzt sich in Wohngebieten. Rüdiger Baumann über einen weiteren blutigen Tag im Nahen Osten.
Gott wird Rache nehmen, klagen die Frauen immer wieder. Sie haben alles verloren, Vater, Geschwister, die ganze Familie, das Haus, alles. Verzweiflung. Gestern stand hier noch ein stattliches Gebäude im Süden des Gazastreifens, in dem 28 Menschen lebten. Heute ein Trümmerfeld. Ohne jeden Grund, für nichts. Sie haben gerade ihre Ramadan-Mahlzeit gegessen. Gott wird Rache nehmen. Was soll ich noch mehr sagen? Die Lage im Gazastreifen wird 14 Tage nach Beginn der Kämpfe immer dramatischer. Verwundete, Tote, rund 100.000 Menschen sind auf der Flucht, mehr als 1.000 Häuser dem Erdboden gleichgemacht. Am Nachmittag schlägt eine Granate ins Al-Aqsa-Krankenhaus im Gazastreifen ein. Die Bilanz, 4 Tote und Dutzende Verletzte, berichtet das Fernsehen der Hamas. Die israelische Armee behauptet, neben dem Krankenhaus würde es ein Waffenlager geben. Die Angst geht auch wieder in Israel um. Am Vormittag heulen die Sirenen in Tel Aviv. Die Menschen fliehen in die Schutzräume. Die Raketen der Hamas werden noch in der Luft zerstört. So geht es weiter, bis in die Nacht hinein, quer durchs ganze Land. Die israelische Armee zerstört weiter die Tunnel der Hamas. Aus diesen Tunneln heraus greifen Kämpfer immer wieder Israel an. Mindestens 10 von ihnen sollen getötet worden sein. Auch auf israelischer Seite gibt es Verluste. 7 tote Soldaten sind heute dazugekommen, insgesamt inzwischen 25. Präsident Peres besucht die trauernden Angehörigen. Kriegsrhetorik auf beiden Seiten. Gaza ist ein Friedhof für Eindringlinge und Gaza wird nicht untergehen. Früher, jetzt und in Zukunft poltert der Hamas-Führer im Gazastreifen. Das palästinensische Volk wird stolz darauf sein, sagt er. Der israelische Premierminister gibt sich beim Truppenbesuch staatstragend. Ich bin tief beeindruckt vom Mut der Soldaten, besonders angesichts des Todes ihrer Kameraden. Das ist ein Zeichen der Ehre für den Staat Israel und wir sind stolz auf sie, meint er. Für eine internationale Vermittlung in dem Konflikt müssten beide Seiten aufeinander zugehen. Vor der Bodenoffensive waren rund 70% der Menschen in Gaza für einen gewaltlosen Widerstand. Das dürfte sich in den vergangenen Tagen deutlich verändert haben. Für die trauernden Frauen auf jeden Fall. Gott wird Rache nehmen, klagen sie immer wieder.
Aber Vermittlung, das ist genau die Frage, Richard Schneider in Tel Aviv, die uns natürlich interessiert. Vor wenigen Minuten ist US-Außenminister Kerry in Kairo eingetroffen. Könnte er zwischen Israel und der Hamas jetzt überhaupt noch erfolgreich vermitteln oder ist auch das aussichtslos?
Also ich beneide ihn nicht um seine Mission, denn die große Frage ist, was wird er den Israelis und was wird er den Ägyptern entlocken können? Denn irgendwas müssen sie der Hamas geben, die einfach stur bleibt und sagt, nein, wenn unsere Bedingungen nicht erfüllt werden, wollen wir keine Waffenruhe. Und was sie fordern, sind 3 Dinge in erster Linie. Offene Grenzen, ein Ende der Seeblockade und palästinensische Gefangene wollen sie wieder frei haben, die Israel jetzt wieder festgenommen hat. Letzteres wird sicher nicht passieren und ein Ende der Seeblockade sehe ich auch nicht, dass die Israelis dem zustimmen werden. Also geht es um eine offene Grenze. Offene Grenze heißt aber offene Grenze zu Ägypten. Die Ägypter hassen die Muslimbruderschaft, sie hassen die Hamas, die der palästinensische Ableger der Muslimbruderschaft ist. Ist die Frage, ob Kerry jetzt da etwas erreichen kann, muss man abwarten. Das andere ist, es gibt einen großen Konsens in Israel, diesen Krieg weiterzuführen, bis zumindest die Tunnel alle zerstört sind. Das dauert nach Angaben des Verteidigungsministers Israels noch mindestens 3-4 Tage. Dann sozusagen könnte man reden. Also es wird sehr, sehr schwer werden die Woche.
Richard, vielen herzlichen Dank für diese Einschätzungen nach Tel Aviv. Zur immer weiter eskalierenden Krise im Nahen Osten nun ein Kommentar von Reinhard Becker vom Südwestrundfunk.
Es reicht. Das Sterben in Gaza muss aufhören. Weit über 500 tote Palästinenser, die meisten davon Zivilisten und mindestens 25 tote Israelis, fast alle Soldaten. Das ist die vorläufige Bilanz der israelischen Bodenoffensive, die Bilanz des Rechts auf Selbstverteidigung. Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Barack Obama und andere haben Israels Premier Netanyahu dieses Recht zugebilligt, haben ihn so stark gemacht. Aber Netanyahu geht zu weit. Das Recht auf Selbstverteidigung beinhaltet keine Vollmacht für einen Dauerbeschuss des 40 Kilometer langen Gazastreifens. In diesem Krieg geht es auch um die Verhältnismäßigkeit der Mittel und die Wahl der Ziele. Wenn Wohnhäuser, Schulen oder wie heute Krankenhäuser ins Visier geraten, wird der Blutzoll zu hoch, das Sterben völlig sinnlos. Und noch etwas. Jedes Bild eines getöteten Kindes in Gaza schadet Israel, schürt noch mehr Hass in der arabischen Welt, verschärft den Konflikt und ist Wasser auf die Mühlen der Antisemiten. Also, es gibt nur eine Lösung. Die Waffen müssen schweigen, und zwar schnell. Das sollte die klare Botschaft von US-Außenminister Kerry bei seinen kommenden Gesprächen in Ägypten und Israel sein. Und das ist weit besser als der Appell der Bundesregierung heute an Israelis und Palästinenser, bei den Kämpfen in Gazastreifen doch Zivilisten zu verschonen. Wie soll das bitte gehen im Krieg? Absurd. Schon aus humanitären Gründen kann es doch nur einen Appell geben. Hört auf zu schießen. Sofort.
Reinhard Becker kommentierte: Gegen die israelischen Angriffe auf Gaza sind am Wochenende in mehreren deutschen Städten Menschen auf die Straße gegangen. Einige riefen dabei antisemitische Parolen. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten, und die hat heute Linda Zawakis.
Der Zentralrat der Juden sprach von einer schockierenden Explosion an gewaltbereitem Judenhass. Zentralratspräsident Graumann sagte, Meinungsfreiheit und Toleranz hätten ihre Grenzen dort, wo andere Menschen verunglimpft und angegriffen würden. Das Bundesinnenministerium registrierte nach Angaben eines Sprechers strafrechtlich relevante Äußerungen einzelner Kundgebungsteilnehmer. Der Punkt, an dem zur Gefahrenbewertung weitere Schlüsse gezogen werden müssten, sei aber noch nicht erreicht. Im NSU-Prozess erwarten Beobachter morgen eine Entscheidung des Münchner Oberlandesgerichts, ob die Hauptangeklagte Zschäpe ihre Anwälte wechseln darf. Sie hatte ihren drei Pflichtverteidigern am Mittwoch das Vertrauen entzogen. Daraufhin wurde die Verhandlung ausgesetzt. Am Abend berichteten mehrere Medien, dass Zschäpe ihre Anwälte offenbar behalten muss. Sie habe keine konkreten Anhaltspunkte für eine endgültige und nachhaltige Erschütterung des Vertrauensverhältnisses vorgebracht. Die unsichere Lage in der Ukraine und im Nahen Osten drückte auch auf die Aktienmärkte. Der Dow Jones Index sank auf 17.052 Punkte und der DAX auf 9.612. Sorge bereitet den Anlegern auch eine neue Bankenkrise in Portugal. Mehr dazu aus Frankfurt von Anja Kohl.
Portugal versucht händeringend, eine neue Bankenpleite zu verhindern. Mit mehr als 600 Filialen ist die Espírito Santo die größte portugiesische Privatbank. Ihre internationale Muttergesellschaft mit Sitz in Luxemburg hat Insolvenz angemeldet. 20% hält sie an der Espírito Santo, kurz BES. Mit 37 Milliarden Euro Kundengeldern ist diese für Portugal lebenswichtig. Politiker und Zentralbank beruhigen, eine Rettung durch die Steuerzahler werde es nicht geben. Die Bank habe genügend Reserven. Zeitgleich jedoch gibt es bereits die vierte Kapitalerhöhung in der Hoffnung, dass sich genügend Investoren finden. Seit im April die ersten Gerüchte um die Bank aufflammten, hat deren Aktie 67% verloren. Die portugiesische BPI-Bank geriet in den Sog. Portugals Telekom-Konzern hängt über Kredite an der Espírito Santo. Die französische Bank Société Générale ist an ihr beteiligt. Portugals Aktienmarkt hat sich in den letzten beiden Jahren kräftig erholt. Er hat mit den Banksorgen 20% seines Wertes eingebüßt. Europas Banken haben jetzt größere Sicherheitspolster. Das beruhigt. Doch Portugal braucht eine schnelle und glaubwürdige Lösung.
Eigentlich sollte 2014 für das ostthüringische Gera ein schönes und denkwürdiges Jahr werden. Seit genau 777 Jahren genießt der Geburtsort des Malers Otto Dix nämlich Stadtrecht. Aber Grund zum Feiern hat die drittgrößte Stadt des Freistaates Thüringen nicht wirklich. Vor gut drei Wochen meldeten die Stadtwerke Insolvenz an. Es ist die bundesweite Premiere eines Szenarios, das noch mehr deutschen Kommunen droht. Denn immer mehr Stadtwerke haben mit rapide sinkenden Gewinnen zu kämpfen. Wenn aber mit immer weniger Geld nach wie vor Busse, Bahnen und Bäder finanziert werden sollen, dann droht schließlich eine ganze Stadt pleite zu gehen. So wie Gera. Monique Juncker.
Vom einst prächtigen Schloss der Fürstenfamilie Reuß thront nur noch der Bergfried über der Stadt. Trübe ist heute der Ausblick über Gera an der Weißen Elster, das in der Vergangenheit so wohlhabend war. Die Stoff- und Tuchindustrie machte Gera einst zu einer der reichsten Städte Deutschlands. Die Wismut bot vielen Arbeit und gutes Geld für die, die unter Tage Uran abbauten. Eine lebendige DDR-Bezirksstadt, in der es schon damals ein saniertes Stadtzentrum gab. Doch vom Wohlstand ist nicht viel übrig. Verdrossenheit macht sich breit.
Wenn man die Zeitung aufschlägt und man liest das immer wieder so, dass die Stadtkasse fast pleite ist, da ist man schon ein bisschen traurig.
Der Rückgang jetzt von jungen Menschen hier bei uns, das ist ja katastrophal geworden. Also hier. Das wandern ja alle aus, weil hier keinen Job gibt hier nicht hier und hier passiert nichts und nichts.
Die Stadt sitzt in der Schuldenfalle. Mit 94 Millionen steht sie in der Kreide, muss genau kalkulieren, was sie sich noch leisten kann. Im November schlossen hier für einen Tag alle Museen. Das Naturkunde- und das Stadtmuseum, sogar das Geburtshaus des berühmtesten Sohnes der Stadt, Otto Dix. Und dann standen Anfang Juli, wenn auch nur für Stunden, alle Straßenbahnen still. Krisensitzung, die Stadtwerke sind pleite. In dieser Dimension bundesweit der erste Fall. Mit ihr die Verkehrsbetriebe und die Flughafengesellschaft. 30 Millionen fehlen akut. Langfristig drücken Verbindlichkeiten von 230 Millionen Euro. Ein Schock für die ganze Stadt.
Wir kämpfen eigentlich schon die ganze Zeit, dass wir die Stadtwerke erhalten können, dass wir sie retten können. Es zeichnete sich ein Schritt nach dem anderen ab, wo ein neues Finanzierungsloch auftrat, was wir nicht aufhalten konnten. Und es hat sich letztendlich jetzt so zugespitzt, dass der Vorstand sich entschlossen hat, Insolvenz anzumelden.
Die Stadtwerke, ein Konzern mit 7 Tochterfirmen, die sich quersubventionieren sollten. Die Verluste der Verkehrsbetriebe zum Beispiel sollten durch die Gewinne der Energieversorgung ausgeglichen werden. Doch wirklich funktioniert hat das nie. Seit der Energiewende verkaufte das städtische Gaskraftwerk dazu immer weniger Strom. Als im Frühjahr überraschend 18 Millionen Euro für das Werk anfallen, kommt die Insolvenz. Gera ist zwar noch ein Einzelfall, doch das könnte sich ändern. Laut einer Studie geht es 100 von 500 Stadtwerken in Deutschland schlecht. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft, Peter Kurt, warnt deshalb vor der starken Zunahme wirtschaftlich riskanter Tätigkeiten bei den Kommunen. In Gera will finanziell das Land aushelfen. Doch Geschenke will keiner machen, denn in Thüringen wird im September ein neuer Landtag gewählt.
Natürlich muss jetzt aufgearbeitet werden, wie laufen die Finanzströme, welcher Finanzbedarf ist vorhanden. Aber wir haben der Stadt Gera eindeutig seitens der Landesregierung signalisiert, dass wir sie nicht alleine lassen.
Noch fahren die Bahnen in Gera. In 3 Monaten wird klar sein, ob eine geordnete Insolvenz möglich ist und ob sich dann hier überhaupt noch etwas bewegt. Ein 100-Millionen-Sparprogramm hat sich Gera schon verordnet, in der Hoffnung, dass die Stadt dann irgendwann wieder bessere Tage erlebt.
Das hoffen wir natürlich auch. Und nicht mit weniger, sondern mit mehr Geld dürfen künftig sogar Schüler und Studenten während ihrer Ausbildung rechnen. Noch einmal die Nachrichten mit Lina Zawakis.
Die Große Koalition will das BAföG deutlich anheben. Schüler und Studenten sollen von Herbst 2016 an 7% mehr Geld bekommen. Auch der Wohnzuschlag wird erhöht, weil die Mieten in vielen Universitätsstädten erheblich gestiegen sind. Das BAföG war zuletzt 2010 angehoben und dann eingefroren worden. Die Opposition kritisiert, die Erhöhung komme zu spät und falle zu gering aus. In der Diskussion über die geplante Pkw-Maut wird der Ruf nach Ausnahmen für grenznahe Regionen lauter. Aus CDU und SPD kam heute Unterstützung für die Forderung von Bayerns Innenminister Herrmann, Sonderregelungen zu prüfen. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, der SPD-Politiker Burkhardt, warnte, durch die Maut drohten Tourismus und Handel in Grenznähe Einbußen. Auch CDU-Vize Strobel verwies auf die wirtschaftliche Bedeutung des kleinen Grenzverkehrs. Deutschlands Säbelfechter sind erstmals Teamweltmeister. Benedikt Wagner, Nicola Limbach, Max Hartung und Matthias Szabo holten im russischen Kasan die Goldmedaille. Die deutsche Mannschaft bezwang im Finale Olympiasieger Südkorea mit 45:41. Der Mitbegründer des Aldi-Konzerns Karl Albrecht ist tot. Wie erst heute bekannt wurde, starb er am vorigen Mittwoch im Alter von 94 Jahren. Albrecht galt als der reichste Deutsche. Zusammen mit seinem Bruder Theo, der vor 4 Jahren starb, hatte er das Discount-Prinzip erfunden. Die beiden bauten den Feinkostladen ihrer Mutter in Essen zu einer Kette mit weltweit mehr als 10.000 Filialen aus.
Wie geht's dir? Mir geht's gut. Das sind profane Kurznachrichten, gerne aus den Ferien. Die werden natürlich nicht erst in heutigen digitalen Zeiten von SMS, Twitter und Facebook hin und her gesendet, sondern schon seit mehr als 150 Jahren. 1869 schickte Österreich als erstes Land die sogenannte Korrespondenzkarte auf Reisen. Das war ein kleines Stück Pappe ohne schützende Hülle, mit integrierter Briefmarke und knappen Grüßen. Schnell wurden daraus dann bunte, kunstvolle Postkarten. Am beliebtesten ist bis heute die Ansichtskarte aus dem Urlaub. Und die hat, man glaubt es kaum, ihren Reiz trotz allem wilden Getwittere und digitalem Grundrauschen nicht verloren, wie Thomas Stephan zeigt.
Bunt bedrucktes Papier. Einst drückte es die Welt näher, sagte, ich bin angekommen. Doch das Urlaubsritual scheint unzeitgemäß. Heute gilt Posting statt Postkarte. Aber dennoch, an der Karte muss etwas dran sein. Jeder zweite von uns hält daran fest.
Ich schreibe sehr gern Karten. Ich habe das schon immer gern gemacht. Ich bekomme auch gern Karten.
Es ist halt persönlicher, ein kleiner Gruß, wo man war. Nee, das finde ich, das ersetzt das eigentlich nicht. Es ist so wie das Briefe schreiben, ist auch besonders.
Ich bin Postler. Wir müssen die Post unterstützen, wo es nur geht. Absolut. Und da ist jede Briefmarke gut angelegt.
Kartenschreiben sei eine feriale Verpflichtung, hat mal ein Philosoph gesagt. 60 Millionen Karten, Feriengrüße vor allem, werden in Deutschland im Jahr verschickt. Das ist verglichen mit dem goldenen Zeitalter der Postkarte allerdings ein Klacks. 1903 etwa wurden 1,2 Milliarden Karten befördert. Erste Reisen, jeder Ort, ein Bild im Kartenkino. Und jede Karte die Botschaft, ich hier, Sie dort, na sehen Sie mal. Überhaupt der Text, damals wie heute, eigentlich ganz einfach.
0815, Wetter schön, Essen super, alles gut, wie immer.
So schwierig also nicht und dennoch droht das virtuelle Bild das reale zu ersetzen. Aber es scheint etwas zu fehlen.
Man schreibt eigentlich heutzutage nur über Handy. Wobei ich es eigentlich schöner finde, mit einer Postkarte zu schreiben. Ich schreibe es natürlich auch nicht, aber es ist halt auch eine Erinnerung. Und ich finde es eigentlich so toller. Wobei wir das alle natürlich nicht machen.
Schade drum. Denn letztendlich geht es um ein Zeichen. Da denkt jemand an dich. Die Karte als postales Investment in unsere Beziehungen, wenn das nicht zeitgemäß ist.
Das ist es natürlich und wir bleiben auch dran. Sonnige postale Investments in unsere sozialen Beziehungen, die kann man derzeit vor allem aus dem Norden dieses Landes schicken. Und bleibt das denn so, Carsten Schwanke, damit wir diese Postkarten aus dem Norden denn auch schön schicken können?
Ja, es bleibt auf jeden Fall so, dass man aus dem Norden Deutschlands weiterhin viele sonnige Postkartengrüße loswerden kann. Aber auch die anderen Gebiete in der Mitte und im Süden werden aufholen. Das Wetter wird sich dort verbessern. Aber noch haben wir vor allem in der Mitte und im Süden teils kräftige Gewitter und Schauer. In der Mitte sind es zurzeit nur einzelne Gewitter und Schauer. Hier zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder auch im Südteil des Harzes, im Eichsfeld und auch Richtung Erzgebirge. Aber hier in Bayern und Baden-Württemberg, dort schüttet es schon sehr, sehr kräftig mit Überflutungsgefahr seit etwa 3-4 Stunden in Wolf. Und zwar liegt das im Hallertau, sind schon fast 70 Liter Regenwasser in den letzten 3 Stunden gefallen. Und dort wird noch einiges hinzukommen. Heute Nacht also weitere Schauer und auch Gewitter, vor allem in Bayern und Baden-Württemberg mit Überschwemmungsgefahr. Während wir in der Mitte noch einzelne haben, nach Norden hin, da funkeln die Sterne. Die Temperaturen gehen meist zurück auf 15 bis 19 Grad. Und morgen Vormittag gewinnt auch langsam wieder die Mitte unseres Landes mit mehr Sonnenschein. Die Wolken werden hier kleiner, aber in der Südhälfte konzentrieren sich noch Schauer oder Gewitter. Am Nachmittag dann vor allem noch im Süden Baden-Württembergs und Bayerns, wo es einfach nicht aufhören will. Ansonsten wird es deutlich freundlicher. Die Temperaturen erreichen morgen nicht mehr nur im Norden, sondern auch schon in der Mitte wieder sommerliche Werte, sprich 25 bis 30 Grad. Aber etwa südlich einer Linie Freiburg, Nürtingen, Regensburg und Passau, dort bleibt es morgen immer noch etwas kälter mit 19 bis 21 Grad. Der Wind weht meistens aus nordöstlicher Richtung mit Stärke 3 bis 4 an der Ostsee im Mittel mit bis zu Windstärke 5. In den nächsten Tagen kommt dann der Sommer auch wieder im Süden an. Der kommt aus Norden interessanterweise. Dann gilt es, es gibt nur noch einzelne Schauer oder kurze Gewitter, aber zwischendrin für alle wirklich mehr Sonnenschein und angenehm sommerliche Temperaturen von 25 bis 30 Grad. Das bleibt auf jeden Fall. Wir sehen es beim Temperaturtrend. Hier sehen wir den Anstieg in Freiburg. Da wird es also ab Mittwoch wärmer. Bis einschließlich im Wochenende so. Erst nächste Woche, aber das ist lange hin, könnte es wieder etwas kühler werden.
Ja, wir bleiben bei dieser Woche und herzlichen Dank für diese wirklich angenehme Vorhersage. Lieber Carsten, meine Damen und Herren, hier folgt die Story im Ersten mit dem Film Arbeitsmarktreport, das Märchen vom Fachkräftemangel. Und um 0.15 Uhr meldet sich dann Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen gerne wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht.